Wohnungskrise in der Schweiz. Die Wohnungsknappheit macht vielen Mieterinnen und Mietern Sorgen. Besonders wenn die Wohnungen zur Wertsteigerung abgerissen und neu gebaut werden.
Also Sie können uns lange sagen, wir könnten dann zurückkommen. Finanziell liegt es garantiert nicht rein. Wir werden alle müssen gehen. Ich sage jetzt mal, 90% der Mieter da werden müssen aus der Stadt rausgehen. Wir werden vertrieben.
In der Schweiz sind offiziell gerade mal 1,3% von allen Wohnungen leer. Und die, die es hat, sind häufig an schlechteren Lagen zu finden oder gar nicht zahlbar. Wie hat es zu dieser Wohnungskrise kommen können?
Man konnte sehen, dass etwa 6,5 bis 7 Mal mehr wird einfach abgerissen und neu gebaut, als zum Beispiel angebaut oder aufgestockt.
Was sind mögliche Lösungsansätze, um aus der Krise zu kommen? Und was macht Wien als Vorzeigestadt von Europa in Sachen Wohnungsbau besser als viele Schweizer Städte?
Deshalb hat die Stadt Wien sich vor 4 Jahren dazu entschlossen, dass man dort 2/3 der erzielbaren Geschossfläche für den geförderten Wohnbau zur Verfügung stellen muss, zu einem fixierten Preis.
Das ist der Durchblick.
Der Wissenspodcast vom Blick.
Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
und der Sabine Steiger. Willkommen zur 8. Staffel vom Durchblick. Wir widmen uns gerade zum Auftakt einem hochaktuellen Thema, die Wohnungskrise in der Schweiz. 4'000 Franken Monatsmiete für eine 2-Halbzimmer-Wohnung in der Stadt Zürich sehe ich gerade auf dem Immobilienportal Homegate. Das ist gar keine Seltenheit für Zürich, es gibt noch Verrückteres. Daniel, du bist ja auch gerade aktuell auf Wohnungssuche in Zürich. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, dass Wohnungen zu teils horrend hohe Preise auf dem Markt sind, habe ich auch gerade am eigenen Leib erfahren. Es ist wirklich extrem schwierig, so eine Wohnung zu finden, zu einem einigermaßen vernünftigen Preis und dass es dann nicht gerade einfach irgendein schäbiges Loch ist. Letztes Jahr habe ich sogar erlebt, dass es gar nicht einmal die Wohnung war, die auf der Wohnungsplattform ausgeschrieben war. Und trotzdem haben die Interessierten, die zum Besichtigungstermin gekommen sind, am Schluss dem Vermieter wirklich die Anmeldezettel regelrecht aus den Händen gerissen. Während ich mich noch zurückhalten musste, um dem nicht alles anzuzeigen, weil wirklich also die Wohnung, die sie ausgestellt haben, gegenüber der Wohnung, die es effektiv war, ein riesen Unterschied war. Es war nicht die gleiche Wohnung. Und es ist wirklich wahnsinnig, was sich gewisse Vermieter wegen der Wohnungsnot von den Leuten alles erlauben können.
Es ist echt krass. Wahnsinn. Und ja, leider auch kein Einzelfall. Sogar der Bund redet von Wohnungskrise. Laut einer Prognose vom Beratungsunternehmen Wüst & Partner fehlen der Schweiz in diesem Jahr knapp 20'000 Wohnungen. Gemäss einer Studie von der Credit Suisse wird der Anteil von allen leeren Wohnungen im Land schon im nächsten Jahr unter 1% liegen. Aktuell liegt der Leerwohnungsbestand bei 1,3%. Klar also, dass da der Druck auf die Wohnungssuche steigt und man einen Haufen üble Geschichten hört, wie jetzt eben auch von dir, Daniel. An vielen Orten läuft es auch so, dass langjährige eingesessene Mieterinnen und Mieter Kündigung bekommen und aus ihren Wohnungen raus müssen, zum Teil mit fadenscheinigen Begründungen, so wie bei der Lilian Forster und dem Daniel Neff, die seit 17 Jahren ihre 3,5-Zimmer-Wohnung im Quartier Heuried-Küngematt im Zürcher Kreis 3 wohnen.
Wir sind natürlich vor einem Jahr, wo wir unsere Kündigung bekommen haben von der Credit Suisse Asset Management, tief schockiert gewesen, weil wir haben uns in Sicherheit gewiegt. Vor 4 Jahren haben wir neue Heizungen bekommen, neue Solarpanels. Die Geräte stehen alle noch unter Garantie und jetzt haben wir Kündigungen bekommen und sie wollen abreissen. Also es ist für uns sehr klar, dass es rein um Rendite geht, von ein paar wenigen, auf Kosten von ganz vielen.
Die gut 100 Wohnungen sind 2005 kernsaniert worden und trotz Baujahr 1941 im Top-Zustand, was Baubeschreib von der damaligen Sanierung zeigt. Das heisst, Daniel Neff und Lilian Forster stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen bis im April 2025 raus.
Und sie haben keine Chance, dort dann wieder reinzuziehen, wenn die Wohnungen neu gebaut sind?
Daniel Neff ist 57 und Lilian Forster 69 und Rentnerin. Die beiden sagen, dass sie sich eine neue Wohnung zu den ortsüblichen Preisen in Zukunft schlichtweg nicht leisten können. Sie zahlen für ihre 3,5-Zimmer-Wohnung jetzt gut 2'500 Franken. Zurückkommen in Neubau in eine der geplanten 149 neuen Wohnungen ist für die beiden und auch viele von ihren Nachbarn unmöglich.
Also Sie können uns lange sagen, wir könnten dann zurückkommen. Finanziell liegt es garantiert nicht rein. Wir werden alle müssen gehen. Ich sage jetzt mal, 90% der Mieter da werden müssen aus der Stadt rausgehen, wir werden vertrieben. Und das ist nicht nur das, wir haben auch Nachbarn, die nicht direkt betroffen sind. Und die sind auch tief schockiert, weil die stellen sich jetzt schon die 4 Jahre um Monsterbaustelle vor. Es wird alles abgerissen, es gibt ein Riesenloch und Baustelle. Und das wollen die nicht. Wir haben schon genug Baustellen, seit 10 Jahren ständig Baulärm. Wir wissen, was es heisst. Und ganz viele Menschen jetzt da, unter den Mietenden, wo gekündigt worden ist, schieben eine grausame Depression. Und das ist nicht übertrieben. Also das sind auch Konsequenzen, die man absolut unterschätzt. Und wenn man es jetzt mit der Argumentierung der Banker anschauen will, dann sagen wir jetzt einfach, das kostet auch. Das kostet der Gesellschaft auch wieder ganz viel Geld, weil das sind Gesundheitskosten. Das sind Leute, die brauchen jetzt bald einen Arzt oder sind schon dran, brauchen Betreuung, weil die sind keinen Ausweg. Sind ältere Menschen natürlich oft auch, die nur noch eine Möglichkeit sehen, die man ihnen anbietet, ist das Altersheim. Und das ist ein absolutes No-Go. Die Leute waren fit, körperlich und geistig. Und seit einem Jahr, seit wir die Nachricht bekommen haben, geht es teilweise Bach ab und das tut weh.
Ach, die Armen tun mir richtig leid. Da bin ich, wo jetzt einfach gerne ein bisschen grössere Wohnung hat in der Stadt Zürich, auch noch gut dran.
Ja, auch wenn ich aber bei jeder einzelnen von diesen Geschichten schon sehr nachdenklich wird. Wohnen ist ja eigentlich ein Grundrecht in der Schweiz. Die Frage ist nur, wo und wie. Für eine breite Masse der Bevölkerung ist die Situation eher schwierig. Sechs, weil sie eben raus müssen, sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten können oder gar keine zahlbare Wohnung finden. Das Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH hat dazu eine aktuelle Studie gemacht. Sie war selber überrascht, wie stark vor allem Menschen mit tiefen Einkommen, Migrationshintergrund und Alleinerziehende wegen der Profitoptimierung von Immobilieninvestoren aus ihren Wohnungen wegmünzen. Und das, damit Vermieter nachher moderne Wohnungen zu horrend hohen Preisen bauen können.
Überall, wo man aber umhört, heisst das Credo «Bauen, bauen, bauen».
Ja, häufig gerade auch mit dem Argument, wie im Beispiel vom Zürcher Quartier Heuried-Küngematt, dass Abrissen ökologischer sei wie sanieren.
Stimmt denn das? Gerade in diesem Beispiel ist man ja noch vor wenigen Jahren zu einem anderen Schluss gekommen und hat in neue Heizungen investiert.
Ja genau, das ist schon noch speziell. Grundsätzlich kann man sagen, dass Neubauen zwar einfacher ist, aber es ist nicht nachhaltiger, vor allem auf Neubauten zu setzen. Das sagt David Kaufmann. Er ist Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtpolitik an der ETH Zürich.
Man kann sehen, dass etwa 6,5 bis 7 Mal mehr wird einfach abgerissen und neu gebaut, als zum Beispiel angebaut oder aufgestockt oder so Wohnraum geschafft. Das wird jetzt aber sehr kritisiert, seit ein paar Jahren, 3, 5 Jahren, aus ökologischen und sozialen Gründen. Also wenn man ein Haus abreißt und neu baut, dann verliert man sehr viel graue Energie. Also alles, was schon reingesteckt wird in Beton, Baumaterialien, Bauschutt, ist ein sehr grosser Treiber von CO2, vom Materialverbrauch in der Schweiz. Bauwirtschaft und so ist etwa ein Drittel von CO2-Reduktion, die man könnte machen. Und es wird eigentlich aus ökologischen Gründen wäre es gescheiter. Man tut eigentlich im Bestand weiterbauen, also anbauen, aufstocken.
Klar sei es nicht immer machbar, aber häufig sei es eben schon möglich, so der David Kaufmann von der ETH. Es sei aber sicher einfacher abzureissen und dann die Wohnungen zu massiv höheren Mieten wieder auf den Markt zu rühren. Da müsse ein Umdenken stattfinden, auch aus sozialer Sicht. Wenn einem die Kündigung im Nacken sitzt, das setzt den betroffenen Menschen massiv zu, erzählt die betroffene Lilian Forster aus dem Zürcher Abrissquartier Heuried-Küngematt.
Ich leide sehr darunter. Ich habe auch zu denen gehört, die ein halbes Jahr, nachdem wir Kündigung bekommen haben, für nichts fähig waren. Ich hatte alle meine Hobbys, keine Lust mehr gehabt. Und im Herbst musste ich mir einfach sagen, so geht das nicht weiter. Und wir haben auch angefangen zu kämpfen. Und ich habe mir sagen, das ist jetzt mein neues Hobby. Weil sonst würden wir das, glaube ich, seelisch vor allem nicht verkraften. Körperlich schon noch. Ich bin noch fit, ich muss also noch nicht ins Altersheim mit 69. Aber das ist schwer und vor allem mein Grund war, weil ich pensioniert bin, kann ich auch meinen dritten Lebensabschnitt geniessen. Ich hätte in Zürich alle Möglichkeiten. Ich kann am Mittag entscheiden, ob ich jetzt einen Kinofilm will schauen will, wenn ich irgendwo im Gag raus bin. Und erstens ist man dort einsam, weil man niemanden kennt und man geht nicht mehr. Man geht nicht mehr, wenn die Distanz gross ist und man wird irgendwie träge. Und das ist aufs Alter nicht gut.
Es ist herzzerreissend, wenn man das so hört. Und zeigt eben auch gut alle weiteren Folgen auf, was es heisst, wenn man plötzlich aus der Wohnung raus muss und im gewohnten Umfeld keine Alternative hat. Aber mal ehrlich, also Not und Befindlichkeiten von diesen Betroffenen, so hart dass es tönt, ist durch diese Immobilienfirmen und Investorinnen und Investoren völlig schnurzegal, solange der Profit stimmt.
Ja, das habe ich den ETH-Stadtentwickler Kaufmann auch gefragt. Und er sagt, es sei eben jahrzehntelang der Normalzustand gewesen und auch akzeptiert gewesen, dass Pensionskassen, Banken, Versicherungen und übrigens auch die SBB Profit aus dem Wohnen gemacht haben. Wohnen, wie ja eben eigentlich ein Grundbedürfnis ist. Und man erst jetzt immer mehr die soziale Frage stellt, ob das okay ist, aus einem Grundanliegen dermassen Profit zu schlagen. Der Stadtentwickler David Kaufmann zeigt auf, was man eigentlich machen müsste, dass aber das Privateigentum in der Schweiz sehr stark geschützt ist.
Also wenn die CS das Land gehört und sie entwickeln innerhalb der Bau- und Zonenordnung, wo sie das vorgeht, dann kann man eigentlich wie nichts machen. Also eigentlich Land, Privateigentum ist sehr stark geschützt, wenn es innerhalb des gegebenen Bau- und Zonenordnung ist. Was dann passiert, oftmals in so Arealentwicklungen, ist, dass die Stadt sagt, ihr dürft dichter bauen, mehr Wohnungen bauen, das heisst, ihr könnt auch mehr Geld machen, aber dafür muss zum Beispiel ein Teil von diesen Wohnungen muss, subventioniert werden für tief einkommende Leute oder sie müssen bessere Kriterien haben für die Freiraumgestaltung oder müssen irgendwie ökologischer bauen oder so. Also es geht dann, sobald man halt in so grössere Gebiete ist und wo die Investoren auch etwas brauchen von der Stadt, dann kann die Stadt ein bisschen, oder die Gemeinde auch ein bisschen etwas einfordern. Und oftmals beschreibe ich das auch als Regulationsabtausch. Also eigentlich tauscht dann die Stadt oder die Gemeinde eigentlich eine dichte Regulation ein. Sie dürfen höher und dichter bauen, aber dafür fordern sie andere Regulationen ein, soziale und ökologische Regulationen.
Ja, das wird auch immer mehr gemacht, aber es ist laut dem ETH-Fachmann Kaufmann auch die Frage, ob das etwas nützt, weil der Investor am längeren Hebel sitzt und immer noch kann sagen, okay, wir bauen jetzt einfach ein bisschen weniger, sodass es immer noch zonenplankonform ist und dann kann man eigentlich gar nichts machen.
Ist jetzt aber ein bisschen einfach, die Hände zu verrühren und zu sagen, wir können halt nichts machen?
Ja, und darum müssen Gemeinden und Kantone stärker in die Verantwortung genommen werden, sagt der ETH-Fachmann Kaufmann. Auf jeden Fall ist in Sachen Wohnraumschaffen von der Zukunft die aktive Bodenpolitik ein wichtiges Stichwort. Man konnte feststellen, dass auch in vielen Gemeinden bei den Bahnhöfen der Anteil von tief verdienenden Leuten sinkt. Und gerade dort braucht es stärkere Interventionen, sagt David Kaufmann.
Das heisst, dass dort Land halt zum Beispiel gekauft wird von Gemeinden und dann selber Wohnungen gebaut wird oder im Baurecht an Genossenschaften abgegeben werden. Und die Genossenschaften bauen dann dort, weil die Genossenschaften einfach sehr viel günstigere Wohnungen können bereitstellen können. Und in den Genossenschaften auch der Wohnflächenverbrauch sehr viel tiefer ist, sind eigentlich Genossenschaften im Moment bessere oder können bessere Bedingungen auch oftmals bieten für tief einkommende Leute.
Mitte Juni 2023 hat es dazu in Zürich auch eine interessante Volksabstimmung gegeben.
Ja genau, wir sind heute ein bisschen zürichlastig in dieser Folge, muss man sagen. Aber einfach, weil dort die Wohnungsnot so akut ist und dort momentan auch gerade wahnsinnig viel zum Thema passiert. So hat im Juni eben das Stadtzürcher Stimmvolk Ja gesagt, zu 300 Millionen Franken, um den Genossenschaftsbau zu fördern, mit dem Ziel, dass bis 2050 jede dritte Wohnung in der Stadt Zürich gemeinnützig sein soll.
Das ist jetzt nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig auch zu einem Schulhaus für 230 Millionen Franken Ja gesagt worden ist.
Ja, das stimmt, aber trotzdem, den sozialen Wohnungsbau müssen wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
Und bevor wir das machen, wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Durchblick, die Themen interessieren, wie Wohnungsnot zum Beispiel, was die Wissenschaft dazu kann beitragen und kann sagen, dann lasst doch ein Abo da vom Durchblick und bewertet sehr gerne die Folge. Und jetzt höre ich da schon ein bisschen Wiener Walzermusik im Hintergrund. Sabine, was ist das? Wo gehen wir hin? Was machen wir?
Ja, eben gerade wegen dem machen wir jetzt einen kleinen Abstecher auf Wien, das hast du richtig gehört. Mm-hmm. Die österreichische Hauptstadt gilt nämlich als die Vorzeigestadt von Europa, was den sozialen Wohnungsbau anbelangt. Eine Erfolgsgeschichte, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg angefangen hat und wo die Wienerinnen und Wiener noch heute sehr stolz darauf sind. Auch wenn der Anfang aus dem Elend geboren wurde, sagt Lili Bauer. Sie ist Museumskuratorin von «Das rote Wien» im Waschsalon vom Karl-Marx-Hof, einer Vorzeigesiedlung zu Wien, was den sozialen Wohnungsbau anbelangt.
Ja, der Ursprung liegt sicher darin, dass Wien eine unglaublich schlechte Wohnungssubstanz hatte um 1900. Also um 1900 lebte wirklich die Mehrheit der Wiener Bevölkerung auf Zimmer und Küche. Damals hatten 90% der Wohnungen kein WC und keine Wasserleitung in der Wohnung. Gerade 7% hatten elektrisches Licht. Und es war eine schlechte Bausubstanz.
Und in einer von diesen Wohnungen haben häufig 6 und mehr Leute gewohnt, notabene auf rund 25 Quadratmeter. Im Vergleich, unser Flächenanteil pro Kopf in der Schweiz liegt aktuell im Schnitt bei 46,6 Quadratmeter.
Und weil es so verhältnismäßig teuer war, mussten diese Arbeiterfamilien dann auch noch Untermieter oder Bettgeher aufnehmen. Ja? Jetzt, dieses Untermieter- und Bettgeherwesen war in Wien sehr weit verbreitet. Dann muss man vor allem auf der einen Seite die gesundheitlichen Folgen bedenken. Damals ist eine Krankheit wie die Tuberkulose nur so durchgerauscht durch diese Arbeiterwohnungen. Man hat sie auch international die Wiener Krankheit genannt. Und man soll auch den sozialen Aspekt nicht vergessen, was das mit einer Familie macht, wenn da fremde Menschen, und in der Regel waren es natürlich fremde Männer, aus- oder eingehen.
Also so gesehen haben die unglaublich schlechten Gesundheitsbedingungen den Grundstein gelegt für den sozialen Wohnungsbau zu Wien.
Genau, die Behörden haben gewusst, da muss man etwas machen. Und darum hat die erste sozialdemokratisch regierte Gemeinde Wien ab 1923 eine Wohnbausteuer und eine ganze Reihe von happigen Luxussteuern auf Güter und Dienstleistungen, die sich nur Reiche können leisten konnten, eingeführt. Mit diesem Geld hat Wien verschiedene Grundstücke gekauft und dort Wohnungen für normale Bürger gebaut. Eben die sogenannten Wiener Gemeindewohnungen.
Und du hast ja am Anfang gesagt, eine Erfolgsgeschichte, die bis heute Tradition hat.
Ja, es gibt noch immer 220'000-jährige Gemeindewohnungen. Insgesamt leben 45% der Bevölkerung, also fast jede zweite Wienerin, jeder zweite Wiener, in so einer Wohnung oder in einer geförderten Wohnung. Und eine wichtige Phase, warum das immer noch so ist vor 40 Jahren gelegt worden, wie die Wiener Museumskuratorin Lili Bauer sagt.
Ich denke, das war der Sozialdemokratie immer bewusst, dass das quasi das Tafelsilber ist. Ja? Als es in anderen Kommunen üblich war, vor allem in den 80er, 90er Jahren, die Sozialwohnungen auf den privaten Markt zu werfen, um damit die eigenen Budgets zu sanieren, hat Wien das eben nicht gemacht, weil sie genau gewusst haben, das ist unser Tafelsilber, das verkaufen wir nicht.
Jetzt ist Wien nicht irgendeine Hauptstadt, wo man muss sagen, naja, da will sowieso niemand gross an und investieren, ergo hat es halt eben auch viele alte Wohnungen. Wien hat viele schöne Flecken zu bieten. Wie schafft es die Stadt trotzdem, sich gegen profitgierige Immobilienhaie so erfolgreich zu Wehr zu setzen? Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten, die auch mit explodierenden Wohnungspreisen zu kämpfen haben?
Ja, ein wesentlicher Faktor von dieser Erfolgsgeschichte ist natürlich, dass die Stadt Wien Zugriff hat auf eben viele Grundstücke. Das sagt Kurt Hofstetter, ehemaliger Stadtplaner von Wien, der sich jetzt in der Förderstelle der Stadt Wien mit der nachhaltigen Entwicklung befasst.
Das ist vielleicht einer der großen Unterschiede auch zu anderen Städten, die sich jetzt, nachdem sie ihren Wohnungsbestand vor 20, 30 Jahren verkauft haben, nicht mehr Zugriff auf die Grundstücke haben. Wien hat sich traditionell schon Grundstücke gesichert und vor allem vor 40 Jahren den Wohnfonds eingerichtet. Ein Fonds, der im Eigentum der Stadt Wien sich befindet und damals zu einer Zeit, als die Stadt geschrumpft ist, gegründet wurde mit dem Ziel, Grundstücke anzukaufen und sie dann bei Bedarf dem geförderten Wohnbau zur Verfügung zu stellen, zu leistbaren Konditionen. Das ist ein langfristiges Flächenbevorratungskonzept, das nach wie vor im Gang ist. Und das ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass wir weiterhin neuen geförderten Wohnbau errichten können.
Der Wiener Stadtbauexperte Kurt Hofstetter sagt aber auch, dass in Wien ebenfalls die Grundstückpreise in den letzten 10 Jahren extrem gestiegen sind, sodass es auch für die Stadt nicht mehr so einfach möglich ist, Grundstücke einfach anzukaufen.
Deshalb hat die Stadt Wien sich vor 4 Jahren dazu entschlossen, eine Flächenwidmungskategorie einzuführen. Bedeutet, wenn die festgesetzt wird auf Flächen, wo zum ersten Mal Wohnnutzung umgesetzt werden darf im Flächenwidmungsplan, dass man dort 2/3 der erzielbaren Geschossfläche für den geförderten Wohnbau zur Verfügung stellen muss zu einem fixierten Preis. Und der fixierte Preis ist weit unter dem, was am freien Markt gerade gehandelt wird. Das ist ein Preis, der es gemeinnützigen Bauträgern ermöglicht, Gebäude zu errichten und sie dann zu Konditionen anzubieten, die eben noch im förderbaren Spektrum sich abwickeln. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, damit wir auch weiterhin zu Grundstücken und Flächen kommen.
Und in Wien, so wie übrigens auch im Rest von Österreich, wird auf ein Mittel gesetzt, das in der Schweiz umstritten ist. Und zwar wird die Wohnbauförderung mit 1% vom Lohn finanziert. Also wie bei uns der AHV das gleiche Modell, dort bei der Wohnbauförderung. 0,5% vom Lohn zahlt der Arbeitgeber, 0,5% der Arbeitnehmer, sagt der Wiener Stadtplanungsexperte Kurt Hofstetter.
Das macht etwa 50% der Einnahmen für Wien aus. Die anderen 50% kommen aus den langfristigen Darlehen, aus den Rückzahlungen langfristiger Wohnbaudarlehen. Die Wohnbauförderung ist ja ein Darlehen, das sehr niedrig verzinst wird. 1% über 30, 35, 40 Jahre. Und diese Rückzahlungen, die laufen aus den bereits längst fertiggestellten Wohnungen, die machen die zweite Hälfte ungefähr aus. Und deshalb ist das System auch so schwer kopierbar, weil man diese langen Vorläufe braucht, damit es sich rückfinanzieren kann.
Schön, der Abstecher auf die Wien, der zeigt, dass es eben auch anders geht, wenn die Stadt mehr dahinter ist und den sozialen Wohnungsbau fördert. Jetzt haben diesen Weg viele Schweizer Städte aber in den vergangenen Jahrzehnten verschlafen und den Boden zum Teil massiv unter ihrem Wert verkauft, was ja auch der Stadtplanungsexperte von Wien erwähnt hat. Kann man denn den sozialen Wohnungsbau da wirklich so fördern, wenn der Boden den Privaten gehört?
Das Ziel ist einerseits da, dass beispielsweise Städte und Gemeinden mit einem Vorverkaufsrecht in Zukunft wieder Land zurückgewinnen können, sagt der ETH-Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtplanung, der David Kaufmann.
Das heisst, dass es eine Priorisierung gibt von den Behörden, wenn sie Land kaufen wollen. Zu welchem Preis ist dann noch eine andere Frage. Aber man sieht zum Beispiel, dass das Städte und Gemeinden in Deutschland haben. In München wird das zum Beispiel sehr stark gemacht, aber auch in Berlin. Der Städteverband hat das gefordert am runden Tisch, dass es eigentlich ein Vorverkaufsrecht geben für Städte und für Gemeinden. Also einen grösseren Wohnraum vor, zusammen mit einem Vorverkaufsrecht, würde sicher etwas helfen.
Jetzt haben wir über mögliche Massnahmen geredet, wie ein Vorverkaufsrecht für Städte und Gemeinden, dass sie eine aktive Bodenpolitik betreiben müssen und mehr den Genossenschaftsbau fördern müssen, um überhaupt zahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wenn man sich bewusst macht, dass die Wohnfläche pro Kopf immer mehr steigt, müsste da nicht aber auch bei jedem Einzelnen ein Umdenken stattfinden.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Allein in den letzten 10 Jahren ist der Wohnflächenbedarf pro Kopf von 45 auf 46,6 Quadratmeter gestiegen. Und wenn in den 70er Jahren im Schnitt noch knapp 3 Leute in einer Wohnung gewohnt haben, sind es heute nur noch 2,2, so die Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Ergo, weniger Leute pro Wohneinheit brauchen mehr Fläche. Und da sind wir im Zeitalter eines starken Bevölkerungswachstums. Ergo, es führt kein Weg am verdichteten Bauen vorbei, sagt der ETH-Experte David Kaufmann.
Verdichtetes Bauen ist sicher wichtig, also auch eben wirklich mehr bauen. Man sollte mehr im Bestand bauen, damit man eben auch unbebautes Land schützen kann. Und man sollte mehr Wohnungen bauen, generell. Aber wie man es dann macht, ist die grosse Frage, oder? Also man sollte nicht mehr Wohnungen bauen, indem man einfach grosse Wohnungen sehr teuer verkauft, sondern man sollte wirklich aufstocken, kleine Wohnungen bauen, nicht so profitorientiert überlegen, so wie es Genossenschaften machen, weil sie einfach sehr eben einen kleineren Wohnflächenverbrauch haben, tiefere Wohnungsmiete. Und Genossenschaften zeigen dort sehr stark, wie man eigentlich sollte bauen in der Stadt. Aber generell mehr Wohnungen, das hilft natürlich, weil mehr Menschen dann dort wohnen können. Dann ist die Wohnungsknappheit nicht so stark. Das hebt ein bisschen den Druck weg. Aber es ist nicht das Alleinrezept, nur bauen, bauen, bauen. Sondern man muss sehr viel wissen, wo man baut und wie man baut.
Dann suchen wir doch noch nach weiteren Rezepten im Kampf gegen die Wohnungskrise. Eine Frage drängt sich da bei mir gerade auf. Es war ja immer die Rede von den Städten und Gemeinden, die mehr und zahlbarere Wohnungen zur Verfügung stellen müssen. Es muss aber auch grundsätzlich etwas auf nationaler Ebene passieren. Also sprich, vielleicht müsste man auch grundlegend irgendwelche Gesetze anpassen, um überhaupt effizienter zu bauen, dort, wo es nötig ist.
Genau, das hat der Bundesrat erkannt und darum hat der Bundesrat Guy Parmelin Mitte Mai einen sogenannten Wohnungskrisengipfel abgehalten. Er ist mit verschiedenen Playern von der Bau- und Wohnungsbranche an einem Tisch gesessen. Eine Arbeitsgruppe ist daraus entstanden. Mit dabei auch der Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen, der Martin Tschirrend. Er sagt, man sei jetzt grundsätzlich auf Kurs, das Problem anzupacken und zu lösen. Man habe sich im ersten Schritt auf die drei wichtigsten Bereiche geeinigt, die man anpacken will. Gesetzesanpassungen zum Verfahren zu vereinfachen, zahlbare Wohnungen schaffen und Punkt 1, den Bereich der Innenentwicklung.
Der Hintergrund ist, dass wir seit dem Jahr 2014 ein neues Raumplanungsgesetz haben, wo wir uns dafür entschieden haben, mit der Volksabstimmung letztendlich auch, dass wir Bauzonen nicht einfach mehr weiter wachsen wollen, sondern dass wir neue Bedürfnisse für das Wohnen, aber auch für andere Bedürfnisse, dass wir die im besiedelten Gebiet abdecken. Das ist aber komplexer. Das ist eben die Innenentwicklung. Wir wollen es gegen innen entwickeln. Und das, dort müssen wir schauen, wie können wir das besser machen, erleichtern und die Innenentwicklung umsetzen.
Es ist darum wichtig, weil gerade das neue Raumplanungsgesetz, das eben das verdichtete Bauen vorsieht, in der Vergangenheit faktisch häufig gar nicht umsetzbar war. Also ein Beispiel, verdichtetes Bauen ist häufig gar nicht möglich gewesen, weil es durch lange Bewilligungsverfahren oder beispielsweise auch der Lärmschutz oder Heimatschutz verhindert oder ausbremst worden ist. Es ist darum klar, dass da Änderungen kommen, wenn auch nicht so schnell, sagt der Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen, der Martin Tschirrend.
Man muss dort aber realistisch sein, wenn man ein Gesetz anpassen will, geht es immer relativ lang. Darum stehen im Vordergrund von dieser Arbeit, jetzt von dieser Arbeitsgruppe, auch Massnahmen, die man im bestehenden Gesetzesrahmen umsetzen kann. Man muss dann vielleicht schon aufzeigen, wo gibt es dann vielleicht auch Möglichkeiten, wo man dann längerfristig kann noch etwas machen kann. Ich glaube, es gibt innerhalb des bestehenden Gesetzesrahmens schon relativ viel Potenzial, für etwas zu machen.
Und da wären wir darum beim zweiten Schwerpunktthema, nämlich die teilweise langen Bewilligungsverfahren, die nach Möglichkeit sollen vereinfacht werden sollen. Und natürlich als dritter Pfeiler nicht nur mehr Wohnungen bauen, sondern vor allem auch preisgünstige Wohnungen zu schaffen.
Und Wohnraum ist, der bedarfsgerecht ist. Wir sind eine Gesellschaft, die uns verändert. Im Moment, wenn die Gesellschaft auch älter wird, das sind andere Bedürfnisse. Und dort müssen wir schauen, dass wir dem Rechnung tragen, dass unsere Bevölkerung tendenziell älter wird.
Also wir fassen kurz zusammen. Der Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen will die Wohnungskrise mit drei Massnahmen anpacken. Einerseits Verbesserungen in der sogenannten Innenentwicklung, wie er es nennt. Andererseits in der Vereinfachung der Bewilligungsverfahren. Und er will allgemein günstigere Wohnungen schaffen. Wo sieht der Wohnungsmarktfachmann den grössten Handlungsbedarf?
Also etwas allein als die super Patentlösung anzuschauen, ist für den Martin Tschirrend schwierig. Er sieht es im Gesamtkontext.
Ich würde sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Also natürlich sehen wir, die Nachfrage nach Wohnungen bleibt hoch und die Bautätigkeit geht seit etwa 5 oder 6 Jahren zurück. Und darum verstehe ich, dass nachher sich aus der Bauwirtschaft die Forderung kommt, bauen, bauen, bauen. Aber wahrscheinlich einfach nur einfach so bauen, ist an sich eben nicht genug. Oder? Das ist wahrscheinlich nicht ganz der richtige Ansatz, sondern wir müssen, wenn wir mehr bauen wollen, müssen wir natürlich eben genau schauen, dass man bedarfsgerecht, würde ich so sagen, in einem Wort, also für die Gesellschaft, wo wir uns entwickeln, tendenziell kleinere Wohnungen, dass mit älteren Leuten, die in Einfamilienhäusern oder in grossen Wohnungen wohnen, die sie aus der Familienzeit haben, dass sie die freigeben können, in eine kleinere Wohnung umziehen, wo sie aber nicht irgendwie das Doppelte zahlen als heute. Und dafür werden dann die grösseren Wohnungen oder die Einfamilienhäuser werden wieder frei für junge Familien.
Stichwort Rentnerproblematik. Das sage natürlich nicht ich, aber hat man auch schon können so lesen im Zusammenhang mit der Wohnungsknappheit. Laut der Erhebung haben Rentnerinnen und Rentner ja besonders viel Wohnraum, weil sie eben in ihren grossen Wohnungen oder Häusern leben, wenn Kinder ausziehen.
Ja, aber eben das grosse Übel in der Wohnungskrise sind die also auch nicht. Ich würde auch nicht freiwillig in eine kleinere Wohnung ziehen, wenn ich dort dann müsste mehr zahlen müsste, wie es aktuell häufig eben der Fall ist. Es gibt darum übrigens immer mehr Alters-WGs oder auch Wohntauschbörsen, wo Rentnerinnen und Rentner ihre Wohnung mit einer Familie tauschen können, beispielsweise, ohne dass sie dann mehr zahlen müssten.
Immer bei so staatlich vorgeschriebenen Wohnideen tut sich der Bundesrat aber schwer, die gesetzlich zu verankern.
Ja, es würde ja auch ein grosser Eingriff sein ins Eigentumsrecht. Die Vermieterschaft könnte die Mieterinnen und Mieter so nicht mehr frei wählen.
Irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, ja, es sind ein Haufen gute Ansätze herum, aber konkret geht es gleich nicht so vorwärts in Sachen Wohnungsknappheit.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Je nachdem, mit wem man redet, gell? Von Seite der Baubranche heisst es immer eben bauen, bauen, bauen. Andere Player wie der Mieterinnen- und Mieterverband sagen dagegen, es hat eigentlich schon genügend Wohnungen, nur kann sie eben niemand zahlen. Die Interessensabwägung in diesem ganzen Thema sei äußerst schwierig, sagt der Bundesamt für Wohnungswesen Direktor Tschirren.
Dort braucht es wahrscheinlich Hilfestellungen für Bewilligungsbehörden, dass sie wissen, wie sie die Interessensabwägung so machen können, dass sie dann auch Bestand hat, auch wenn es Einsprachen gibt zum Beispiel. Wenn wir im bestehenden Siedlungsgebiet bauen wollen, gibt es viele Interessen, die zusammenkommen, die sich auch widersprechen, die miteinander in Konflikt kommen. Aber ist das Lärmschutz, ausreichende Wohnraumversorgung, Ortsbildschutz, kurze Wege, energetische Anforderungen. Am Schluss sollte es noch bezahlbar sein. Das bringt man nicht so einfach unter einen Hut. Und dort muss man manchmal schon Entscheidungen treffen nachher im Bewilligungsverfahren, welches Interesse ist jetzt wichtiger oder wie kann man verschiedene Interessen so miteinander zusammenbringen, dass sie einander weniger wehtun.
Der Martin Tschirren ist zuversichtlich, dass die geplanten Anpassungen längerfristig zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt werden führen, wenn auch leider nicht kurzfristig.
Und dort, was kurzfristige Lösungen braucht, bleibt einem dann halt auch nichts anderes übrig, als selber auf die Hinterbeine zu stehen.
Den Approach verfolgen auch Lilian Forster und Daniel Neff vom Anfangsbeispiel aus dem Zürcher Abrissquartier Heuried-Küngematt. Sie haben eine Petition lanciert mit dem Ziel, dass die Stadt vermittelt und die CS die Liegenschaft an eine Stiftung oder Genossenschaft verkauft. Zudem haben sie sich Unterstützung von der Aktivistengruppe CS Immobilien enteignen geholt.
Wir sind Wadenbeisser und werden nicht loslassen, weil es gibt Wege, um eigentlich die Motivation, die die Investoren haben, da in Immobilien zu investieren. Wir müssen denen die Suppe vermiesen und das geht eigentlich über das Gesetz. Die Renditen, die die Immobiliengesellschaften machen, sind übersetzt, verboten, illegal, kriminell also. Weil wir dürfen nur 2,5%, das ist gesetzlich festgelegt, 2,5% Rendite machen auf Immobilien.
Daniel Neff und seine Mitstreiter hoffen, dass ihnen da die eidgenössischen Wahlen im Herbst noch ein bisschen in die Hände spielen und sich auch die Politik aktiver für die Wohnungsnot der Bevölkerung interessiert und einsetzt.
Ein Thema, das uns also noch länger wird beschäftigen. Für den Moment machen wir da aber einen Stopp.
Genau, und wir schauen schon mal auf die nächste Folge in 2 Wochen. Daniel, du hast die Wunderwaffe gegen Stress und Trauma und sogar Epilepsie gefunden.
Und noch ein Haufen anderes. Die Rede ist nämlich vom Vagusnerv, der geheime Heilnerv, wie ich ihn auch gerne nenne. Wenn du diesen Nerv stimulierst, kannst du wahre Wunder erleben. Ich spreche da nicht zu viel, sowohl körperliche als auch psychische.
Ja, und mit dem vielversprechenden Ausblick verabschieden wir uns. Tschüss, sagen Sabine Steiger
und Daniel Fanslau.